Können Mikrofone Artenvielfalt retten? Ein Podcast von Daniela Lipka und Hartmut Schniedl. Die Recherche wurde durch das Stefan M. Gergely-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2025 unterstützt. Folge 3: Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz in der Bioakustik. Der Johanneskogel im Leinzer Tiergarten in Wien ist ein Naturwaldreservat, das seiner natürlichen Entwicklung überlassen bleibt. Es ist der Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen zugänglich und wird ansonsten nur für Forschungszwecke betreten.
Mein Name ist Frederik Sachser, ich bin Wissenschaftler am Bundesforschungszentrum für Wald und beschäftige mich vor allem mit Bioakustik und Biodiversitätsforschung.
Frederik Sachser ist Mitarbeiter beim Projekt Nattwald. Ein Ziel des Projekts ist es, die Biodiversität von Waldgesellschaften zu erfassen, unter anderem die des Johanneskogels. Das passiert zum Teil mit passiv-akustischem Monitoring. Dabei soll auch evaluiert werden, wie sich diese Methode zur Erfassung von Waldvogelarten eignet. Der Johanneskogel ist etwa 40 Hektar groß. Darauf wurden 80 Audiorekorder verteilt im Abstand von etwa 15 bis 20 Meter voneinander. Das Besondere war, dass diese Rekorder GPS-Unterstützung hatten, welche die internen Uhren der Geräte synchron hielt. Der Ruf eines Vogels im untersuchten Gebiet wurde von mehreren Audiorekordern aufgezeichnet, allerdings nicht exakt gleichzeitig. Ein Rekorder, der weiter entfernt steht, zeichnet den Ruf ein paar Millisekunden später auf als ein Rekorder in der Nähe des Vogels. Aus der Zeitdifferenz von mindestens drei dieser Aufnahmen lässt sich der Aufenthaltsort des Vogels ermitteln. Es ist eine akustische Triangulation.
Bei der akustischen Triangulation, wenn man sehr, sehr genau arbeitet, dann kann man tatsächlich schon im weniger als einem Meter Genauigkeit, also da kann man dann tatsächlich sozusagen schon den Baum, auf den ein Sänger sitzt, ausmachen.
Warum will man das so genau wissen? Vögel sind mobil. Sie sitzen einmal auf einem Baum, dann wieder auf einem anderen. Aber sie haben Reviere, deren Grenzen sie kaum überschreiten. Umgekehrt überschreitet auch kaum ein Vogel der gleichen Art und gleichen Geschlechts die Reviergrenze von außen. Hört man also den Ruf einer bestimmten Vogelart innerhalb der Reviergrenzen, kann man sicher sein, dass es sich immer um ein und dasselbe Exemplar handelt. Das ist wichtig, um die Häufigkeit, ökologischer Fachterminus, die Abundanz der Art abzuschätzen. Also, wie viele Exemplare der Art sich tatsächlich im Untersuchungsgebiet aufhalten. Diese Schätzung der Abundanz wiederum dient dazu, festzustellen, ob die Art häufiger wird, seltener oder ob die Zahl gleich bleibt. Es geht darum, Populationstrends zu erfassen. Dazu ist es nötig, über längere Zeiträume hinweg die akustische Präsenz des Vogels zu dokumentieren. Es ist einer der Vorteile der Bioakustik, dass die Rekorder über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen.
Auch zu Zeiten, wo wir nicht erwarten, dass diese Art singt oder wo wir erwarten, dass sie sehr, sehr viel seltener singt, weil auch diese Negativ- oder Absenz sozusagen dann ja eine wesentliche Information darstellt. Darüber hinaus, wenn man jetzt weiterdenkt, verfolgen auch Langzeitmonitoring-Projekte und versuchen die zu etablieren, wo es dann wirklich auch ganzjährig nach Möglichkeit aufgezeichnet wird. Und nur so können wir dann später in weiterer Folge in den nächsten Jahren feststellen, ob beispielsweise Ankunftszeiten von Zugvögeln sich ändern, ob die Standvögel nach dem Winter vielleicht eher beginnen zu singen oder später, ob es da Veränderungen gibt in der Aktivität und da dann letztendlich dann auch wesentliche Daten liefern können, die Rückschlüsse oder Zusammenhänge mit dem Klimawandel beispielsweise überhaupt erst erkennbar machen lassen können.
Die Auswertung der Daten überlässt Frederik Sachser nicht allein der KI. Es ist immer eine Verifizierung durch erfahrene Expertinnen notwendig. Dies dient letztlich auch dem Training und der Verbesserung der KI. Sachser nennt als Beispiel, dass zwischen dem Ruf und dem Gesang einer Vogelart unterschieden werden muss.
Bei Vögeln ist es so, dass man zwischen Ruf und Gesang unterscheidet. Gesang dient vor allem dazu, um Partner anzuwerben oder ein Revier zu verteidigen, wohingegen Rufe ganz andere Wirkungen haben können, die sehr, sehr unterschiedlich sein können, auch von Alarmrufen oder Luftfeindwarnrufen, Bettelrufen etc. Also das kann ganz unterschiedliche Funktionen haben und kann auch teilweise über Artgrenzen hinweg Wirkung zeigen. Das heißt, Luftfeindwarnruf habe ich jetzt als Beispiel, die sind sich zwischen vielen Arten sehr, sehr ähnlich und werden auch über Artgrenzen hinweg verstanden. Das heißt, wenn eine Kohlmeise vor einem überfliegenden, vor einem Sperber warnt, dann wird genauso die Blaumeise und das Rotkehlchen ebenso gewarnt.
Aus den Audiosignalen lässt sich herausfinden, ob die Art vorhanden ist oder nicht. Es lässt sich aber noch mehr herausfinden. Anhand des Gesangs können einzelne Individuen identifiziert werden. Und bis zu einem gewissen Grad lässt sich auch feststellen, was kommuniziert wird und warum. Als Beispiel nennt Sachser die Rufe von Zwergohreulen. Sachser belauscht sie im Rahmen eines Projekts im Rosaliengebirge im Bezirk Mattersburg im Burgenland.
Da ist beispielsweise so, dass die Partner gegenseitig sich zurufen und diese Rufe immer synchroner werden und immer synchroner werden, bis sie dann absolut gleich sind und dann driften sie wieder auseinander. Also das ist so ein bisschen eine wichtige Rolle eben bei der Paarfindung. Das ist ein großer Zusatzgewinn, den man anhand dieser Lautäußerung bekommt. Anderes Beispiel ist, das Männchen zeigt auch einen Paarungstriller bei den Zwergeulen, sodass man dann auch eben konnte ich jetzt eine Copula direkt sozusagen live mitverfolgen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, habe ich sie eben gehört. Und das sind dann solche Spezialfälle, sage ich jetzt mal, wo man dann Zusatzinformationen gewinnen kann aufgrund der Lautäußerung. Klassische Beispiele sind ansonsten bei einigen Arten auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder im Alter.
Das Eulenprojekt im Rosaliengebirge hatte vor allem zum Ziel, festzustellen, wie viele Paare der Zwergohreule dort leben und ob es Eulennachwuchs gibt.
Im Prinzip geht es vor allem darum, nachzuweisen, wie viele Rufreviere haben wir, wie viele Paare haben wir und nach Möglichkeit dann eben auch festzustellen, ob es zu Nachwuchs gekommen ist und wie viel Nachwuchs sozusagen dann bei uns in dieser Teilpopulation geschlüpft. Die Zwergeule ist sehr, sehr leicht zu hören, aber sehr, sehr schwierig tatsächlich dann zu verorten. Erfahrungsgemäß wird man dort eben schwierig Bruten feststellen, weil man diese sehr selten nur findet oder kaum. Wir haben auch einige Nistkästen, da ist das Ganze natürlich, die werden kontrolliert, da ist das Ganze dann einfacher. Die Bioakustik ist der wichtigste Schritt zur Erfassung, wo sind die Individuen, wo sind die Rufreviere, dass ich auch Paare nachweisen kann, eben durch die Synchronisierung der Rufe beider Geschlechter und auch eben Copula. Das heißt, wir haben Paarungsnachweise anhand der Bioakustik. Die Kartierung leite ich jetzt seit 3 Jahren. Ich bin im Projekt dabei seit 2015. Und abgesehen von Fällen direkt im Nistkasten habe ich nur in den seltensten Fällen eine Eule gesehen.
Und wie klingt der Ruf einer Zwergohreule?
Das ist ein kurzes und immer wiederkehrendes Tuten. Das Weibchen hat ein bisschen andere Frequenz wie das Männchen, wobei es wieder Erfahrung braucht, damit man die beiden auseinanderhalten kann. Klingt recht ähnlich wie der Sperlingskauz, wobei die beiden in unterschiedlichen Habitaten vorkommen. Und bei der Zwergohreule zusätzlich zu Beginn ein ganz, ganz leichter, scharfer Haken hörbar ist. Von einer etwas höheren Frequenz dann auf diese kontinuierlichen Pfeiflaut. Ja, es klingt etwa. Die Zwergeule ist ein mediterranes Faunelement. Also wenn wir beispielsweise im Frühjahr Urlaub machen in etwas im Süden, also in Italien oder Kroatien, dort werden wir sehr, sehr häufig und sehr viele Zwergeulen antreffen. Bei uns ist die Zwergeule sehr, sehr selten im Prinzip. Sie wird auch in der Ampelliste von BirdLife mit der Kategorie Rot gekennzeichnet. Das heißt, das sind nur knapp 30 Arten von unseren heimischen Brutvögeln, die wirklich diese Kategorie haben und somit auch wirklich selten sind und Österreich letztendlich auch eine Verantwortung übernimmt. Aktuellen Brutvogelatlas werden etwa 70 bis 100 Brutpaare für ganz Österreich angegeben und die Vorkommen, die konzentrieren sich eben auf einerseits Kärnten, dann Südsteiermark, Südburgenland und eben bei uns im Bezirk Mattersburg eigentlich eines der nördlichsten vorkommen. Vereinzelte Nachweise gibt es auch in anderen Bundesländern. Da ist es sehr, sehr spannend, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, denn eben die Zwergeule könnte von gewissen Entwicklungen gegebenenfalls profitieren oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls eine Population am Arealrand, Verbreitungsrand, die ist immer klassisch sehr, sehr vielen Schwankungen und Dynamiken unterworfen. Das heißt, da sind Veränderungen immer möglich und wir blicken da sehr, sehr gespannt jedes Jahr auf die Ergebnisse immer und tauschen uns da auch österreichweit gut aus gemeinsam.
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Analyse von Audiotaten enorm. Die Trefferquote ist nicht immer ausreichend, aber es ist eine der Eigenschaften der KI, dass sie in der Lage ist, dazuzulernen. Wie wirkt sich das auf das Berufsbild von Biologinnen und Biologen, von Ökologinnen und Ökologen aus? Werden Experten und Expertinnen bald überflüssig sein, weil ohnehin alles die KI macht? Frederik Sachser sieht die Sache anders. Ökologinnen und Ökologen haben immer schon mit Zahlen und Statistiken gearbeitet. Die KI ist für ihn ein weiteres Tool im Werkzeugkasten der Ökologie.
Wir haben auch früher Daten erhoben, sind ins Feld, haben Daten erhoben, haben diese Daten am Computer ausgewertet. Dass das von einer Person in einer Hand liegt, das ist ganz typisch in der Biologie, beispielsweise im Rahmen von einem Doktorat der Fall. Häufig ist es aber generell dann doch auch oft so, dass es ganz unterschiedliche Personen die Daten erheben und die Daten auswerten. Und ich denke, das passivakustische Monitoring dann nur ein weiterer Teil ist, eine weitere Erhebungsmethode, aber nicht alles grundlegend verändern wird. Es ist unheimlich zeitaufwendig und nicht ganz trivial, gewisse Arten zu erfassen. Also denken wir jetzt an Zwergschnäpper, der wirklich nur für einen sehr, 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 sehr kurzen Zeitraum wirklich singt und aktiv ist. Also da reden wir von wenigen Wochen. Ja? Der Zugvogel kommt ziemlich spät erst im Jahr an, singt und sobald er verpaart ist, hört er auf zu singen. Zufallsbeobachtungen sind sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, da kann man sich sozusagen nicht drauf verlassen. Das heißt, wir sind abhängig davon, diesen Vogel singen zu hören. Und wenn wir da aber nur wenige Wochen für haben und der Vogel bewohnt ja eben auch montane Buchenwälder, wo die Anreise unter Umständen auch schon eine gewisse Zeit dauert und die beste Nachweischance, die haben wir eigentlich nur am Vormittag in der Früh, dann limitiert sich das Ganze doch auch mit ein paar Regentagen auf sehr, sehr, sehr wenige mögliche Nachweise, die wir überhaupt treffen können pro Person. Und jede Person, die rausfährt, müsste ein Experte sein. Und in solchen Bereichen, da hilft uns das natürlich enorm, wenn wir sagen können, wir haben 40, 80, 100, 200 Geräte, die werden vielleicht schon im März, April platziert, die nehmen dann auf und die Daten, die hole ich mir später und verifiziere im Nachhinein und kann dann genau Rückschlüsse treffen, wo und wann die Art gesungen hat.
In Zukunft, so Frederik Sachser, werde man eher mehr als weniger Menschen mit Fachkenntnis brauchen.
Wir stehen vor großen Fragen und Veränderungen sozusagen in unserer Landschaft und müssen, sollten unbedingt eine belastbare Datengrundlage schaffen und damit wir diese in einigen Jahren dann auch zur Verfügung haben, um feststellen zu können, wie sich die Arten und Populationen entwickeln. Ja, was wir sozusagen mit Eingriffen, die wir tätigen, jetzt Positives oder auch Negatives bewirken können. Und um das festzustellen, benötigen wir eine entsprechende Datengrundlage und entsprechende Experten. Wir haben in vielen Fachbereichen beziehungsweise vielen Arten, Gruppen wirklich einen Mangel an Experten. Das trifft in der Ornithologie zwar nicht direkt zu, aber nichtsdestotrotz, wenn man genauer hinschaut, dann gibt es auch da wieder große Fragezeichen. Dinge, die wir vermuten, aber die Datengrundlage nicht gut genug ist, damit wir es ganz sicher wissen, wo wir unbedingt genauer hinschauen sollten.
Auch für den Wildtierbiologen Robin Sandford hat Artenkenntnis und biologisches Wissen noch lange nicht ausgedient.
Biologen und Biologinnen, die sich mit dieser Materie beschäftigen, die unterliegen jetzt einer massiven Veränderung. Also es gibt mit Sicherheit auch Biologen, die im Labor Hefe anzüchten, die das vielleicht nicht mehr oder sich nicht damit kümmern müssen. Aber die klassischen Feldornithologen oder diejenigen, die draußen die Arterhebung auch hier für die Amphibien, die wir ringsrum hören, machen, für die wird sich der Berufsalltag definitiv ändern, weil sie Technik mit umarmen müssen als ein Tool unter vielen, das sie nutzen werden in ihrem Arbeitsalltag. Es wird sie nicht ersetzen, Es wird auch nicht die einzige Methode sein, aber es wird ein Werkzeug sein, so wie Sie das Fernglas dabei haben, so wie Sie eine Lupe dabei haben, so werden Sie auch in Zukunft technische Geräte haben, die zusätzlich solche Daten aufnehmen können. Ein stummer Vogel, der einfach nicht viele Geräusche macht, der kann trotzdem da brüten, der kann sehr wertvoll sein, aber taucht dann in dieser Artenliste, die nur durch Bioakustik erzeugt worden ist, nicht mehr auf. Und deshalb brauchen wir auch in Zukunft einen Methodenmix. Also wir werden in Zukunft nicht eine Methode als Standardmethode haben, sondern wir werden sowohl die Ornithologen, die zu Fuß durch das Gebiet laufen, haben. Wir werden mit Drohnen, mit Satellitenbildern Auswertungen machen, bis hin zu Kameras, Fotokameras. Also es wird eine Mischung sein aus verschiedensten Methoden, die in Zukunft Biodiversität erfassen werden. Und nicht nur die Bioakustik. Wir werden nicht die Leute mit starker Artenkenntnis, die Wissenschaftler, die Biologen, die Hobby-Ornithologen, die jahrelang sich das erkämpft haben, die werden wir nicht abschaffen durch die KI, sondern ihre Zeit wird umso wertvoller. Also ich brauche die, um zu korrigieren, um zu schauen, ob die KI Fehler macht, um sie zu verbessern, um sie zu trainieren. Und wenn ich dann zum Beispiel über meine Standorte mit meinen Audiorekordern an 20 Standorten die Blaumeise aufgenommen habe, aber am nächsten Standort den Wiederhopf, dann möchte ich gerne, dass mein Ornithologe dort Zeit verbringt und versucht, diesen Wiederhopf-Standort zu schützen und nicht die 10 Blaumeisen-Standorte ablaufen zu müssen. Also die Zeit ist quasi zu dringend. Unser Biodiversitätsnotstand ist zu dringend, als dass ich diese hochqualifizierten Leute einfach nur random in der Fläche laufen habe, sondern die müssen da eingesetzt werden, wo es wirklich ganz wichtig ist. Und die müssen auch in Zukunft die nächsten Generationen natürlich schulen und dafür brauchen sie Zeit.
Eva-Maria Schöll von der Universität für Bodenkultur sieht dies ähnlich.
Das Wissen der herkömmlichen Ornithologinnen ist ganz wichtig. Wir wollen nicht nur Rufe und Gesänge erkennen, sondern wir brauchen auch Menschen, die diese Vögel erkennen können, wenn sie sie sehen. Überlegen wir nochmal, wir hätten ein totes Tier irgendwo liegen, weil es vielleicht gegen ein Gebäude geflogen ist und es ruft es nicht mehr und wir könnten es nicht mehr erkennen. Das wäre höchst dramatisch. Also wir brauchen Leute, die weiterhin die Vogelarten erkennen können. Aber wir werden vielleicht in Zukunft nicht genug Personen haben, die diese Aufgaben erledigen können. Und dann können wir uns die Audiogeräte als Unterstützung dazu holen. Das heißt, wir haben Audiogeräte, wir haben Personen, die diese Audiogeräte auch abhören und die Aufnahmen auch abhören können und schauen können, ist da wirklich das drauf, was die KI jetzt sagt, dass da drauf ist? Aber wir brauchen auch bei manchen Arten ganz sicherlich noch die Leute, die in die Fläche gehen und die direkt dort kartieren. Gerade wenn wir davon reden, dass wir auch Bestände, also Populationsgrößen erfassen wollen, da sind wir mit den Audiogeräten ganz am Anfang, da sind wir noch nicht so weit, dass wir das bei allen Arten sicher feststellen können. Da brauchen wir auf jeden Fall die Leute vor Ort.
Können Mikrofone Artenvielfalt retten? Zuerst einmal sollte definiert werden, was ist eigentlich Artenvielfalt oder Biodiversität?
Biodiversität ist mehr als nur die Vielfalt von Arten oder eine Artenanzahl, sondern Biodiversität geht auch so weit, dass es die Diversität von Genetik zum Beispiel angeht, innerhalb einer Art. Also nur weil die Art auch noch vorkommt, heißt es nicht, dass ich eine hohe Diversität habe, sondern es kann zum Beispiel zwei verschiedene genetische Herkünfte einer Art geben oder drei oder vier oder fünf. Und je diverser die Genetik einer Art ist zum Beispiel, je diverser ist auch ein Lebensraum. Und das andere zum Beispiel, was auch oft vergessen wird, ist Verhalten. Also auch Verhalten gehört zu Diversität. Also wenn zum Beispiel ein Wanderfalke nur noch in Felsen brütet, und dann in den Felsen vorkommt, dann ist das eine Sache. Dann gibt es die Wanderfalken nur da, wo Felsen sind. Aber früher hat es zum Beispiel Wanderfalken gegeben, die in Baumnestern gebrütet haben und die in alten Krähennestern gebrütet haben. Und diese Verhaltensweise der Vögel, die erlernt ist, da, wo sie aufgewachsen sind, ist irgendwann ausgestorben. DDT hat diese ganzen Flachlandpopulationen getötet. Das Verhalten ist ausgestorben und jetzt gibt es halt nur noch welche, die vom Verhalten in Felsen brüten. Und das versucht man jetzt wieder herzubringen. Also Biodiversität geht über reine Artenzahl hinaus, sondern es geht auch um Verhalten, Diversität von Genetik und auch von ökologischen Zusammenhängen. Also Räuber-Beute-Beziehungen, auch das gehört zu Biodiversität.
Und nun noch einmal, können Mikrofone Artenvielfalt retten? Die Ökoakustikerin Sandra Müller?
Nein. retten kann das nur der Mensch durch bestimmte Entscheidungen, die er trifft, wie er seine Lebensweisen anpasst, wie er die Landschaft, die Natur, die ihn umgibt, managt. Das Einzige, was wir können mit unseren Mikrofonen, ist dokumentieren, wie der Status quo ist und wie Veränderungen, welche Veränderungen bestimmte Nutzungsänderungen, Entscheidungen hervorrufen.
Der Wildtierbiologe Robin Sandford.
Ich glaube nicht, dass die Mikrofone die Artenvielfalt retten werden können. Also ich würde mir das wünschen, dass das funktioniert. Aber wir brauchen schon immer noch dieses Übersetzen von Daten, von Wissen in Handeln. Und dieses Übersetzen von wir sehen, wo Arten verloren gehen oder wir hören, wo Arten verloren gehen, hin zu wir machen etwas, um es zu stoppen, das kann uns das Mikrofon nicht abnehmen. Sondern wir brauchen immer noch die Menschen, die das dann tatsächlich in Aktivität umsetzen. Und dafür brauchen wir politischen Rückhalt und dafür brauchen wir ein Verständnis in der Bevölkerung. Und das erzeugen wir, glaube ich, nur mit Emotionen. Und Emotionen können wir über Geräusche und über Bilder verursachen und über Zahlen. Also diese drei Kombinationen, es muss hart messbar sein, es muss sichtbar sein und es muss hörbar sein. Und nur dann kann ich vielleicht die Gesamtbevölkerung dazu bringen, den Artenschwund zu stoppen.
In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Naturhören für Anfänger und Fortgeschrittene und um Lieblingsgeräusche der Ökoakustikerinnen und Bioakustikerinnen.